Am Montag in dieser Woche, liebe Geschwister, hatten wir einen für diese Jahreszeit verhältnismäßig sehr schönen, warmen Tag. Aber am Nachmittag, da gab's so einen Temperatursturz. Die meisten Leute bei uns in der Bundesrepublik haben ja ganz bestimmt einen Thermometer im Haus, um die Temperatur zu messen, um gesund zu wohnen, gesund zu leben, damit es niemanden in der Familie friert und damit auch nicht zu viel Öl verbraucht wird, dass man das immer alles recht schön kontrollieren kann. Eine ganze Reihe Leute haben auch dann noch so ein Gerät, wo man die relative Luftfeuchtigkeit messen kann. Und da gibt es noch das dritte, das ist der Barometer. Da wird dann der Luftdruck gemessen. Und da gibt es schon Schwankungen. Und da dachte ich so bei mir gerade an dem Montag, es gibt aber auch bei uns Menschen so etwas wie einen Stimmungsbarometer. Je nachdem, was man erlebt hat, ist die Stimmung einmal im Keller und das andere Mal, da steigt sie. Bei mir selber habe ich so gedacht, auch in der Versammlung habe ich so etwas Ähnliches schon beobachten können, dass es einen Versammlungsstimmungsbarometer gibt. Es ist nicht meine Aufgabe hier, Messungen durchzuführen, wie da jetzt der Zeiger ausschlägt, ob es im Hoch ist oder ob es im Keller unten ist, das ist nicht meine Aufgabe. Aber es kann schon, das weiß ich, auch das Stimmungsbarometer in der Gemeinde kann unten sein, wenn man Differenzen hat, wenn Unversöhnlichkeit da ist, wenn Zank da ist. Es kann aber auch, wenn Gottes Wort und Gottes Geist Raum bekommt, dann kann auch das Stimmungsbarometer nach oben ausschlagen. Heute Abend möchte ich so eine Versammlung aus der Bibel herausgreifen, wieder mit dem Heiland, so wie das letzte Mal, als ich bei euch war, wo das Stimmungsbarometer plötzlich ganz, ganz tief abgesackt ist. Erst war es ziemlich hoch und dann ist es tief hinabgesunken. Wieso das kam, das will ich versuchen zu erläutern heute Abend. In Lukas Kapitel 4, von Vers 14 bis Vers 30, sind eine ganze Reihe Verse, meistens lese ich kürzere Abschnitte, aber es wäre schade, wenn ich einen Vers herauslassen würde. Lukas Kapitel 4, Vers 14 bis 30. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Um diese ungeheure Dramatik, die hier stattgefunden hat, um diesen ungeheuren Stimmungsumschwung, um diesen Temperatursturz einigermaßen verständlich zu erläutern, möchte ich doch ein klein wenig mehr aus dem Leben des Herrn Jesu herausgreifen. Der Bibelleser, sicher wir alle auch. Wir wissen, dass der Herr Jesus bis zu seinem 30. Lebensjahr im Berufe stand. Und ihm war gar nichts erspart geblieben. Die Schrift sagt uns, er ist versucht worden, genau so wie wir. Was aber das große Wunder ist, jedoch ohne Sünde. In meinem persönlichen Leben hat es sehr viele Versuchungen gegeben, gewaltige Anfechtungen. Gott hat in seiner ewigen Weisheit manches zugelassen. Da muss ich jetzt noch ringen, um es zu begreifen und zu verstehen. Aber leider kann ich nicht behaupten, dass es ohne Fehlverhalten, ohne Sünde abgelaufen ist. Manchmal habe ich verkehrt reagiert, dessen ich mich schämen muss. Und ich kann nur von Herzen sagen, wie wahr die Bibel doch ist, unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl. Wenn man sich die Mühe macht und sich im Lichte und im Worte Gottes richtig betrachtet und kennengelernt hat, dann fällt einem das nicht schwer, darunter zu stellen. Deshalb ist mir so ungeheuer groß, dass der Herr Jesus nicht einfach als gewaltiger Sieger mit dem fertigen Sieg vom Himmel herniedergekommen ist, sondern er hat Fleisch und Blut angenommen. Und wenn jetzt in der kommenden Zeit zu hören sein wird und das Wort ward Fleisch, dann sollten wir schon bedenken, dass das ein gewaltiger Abstieg, eine abgrundtiefe Liebe unseres Gottes gewesen ist, dass er, ob er wohl, so der Hebräerbrief, hätte Freude haben mögen, er duldete das Kreuz, kam hernieder, kam in unsere menschliche Einengung und hat einen Leib angenommen, wie wir gefallenen Menschen einen haben. Das hat von Anfang an, nicht nur am Kreuz, nicht nur im Garten dort, von Anfang an hat das Probleme gegeben, schon bei der Quartiersuche, bei seiner Geburt. Deshalb ist mir das so wichtig und so sehr, sehr groß. Und dann war der Heiland bei seinen Eltern, und das will ich sehr, sehr betonen, weil ich als Seelsorger doch immer wieder sehen und beobachten muss, dass es da heutzutage doch manches im Argen liegt. Der Herr Jesus war treu und zuverlässig da, wo Gott ihn hingestellt hat, in seinem Berufsleben. Ich bin eigentlich dankbar und froh, dass ich das Berufsleben auch kennengelernt habe. Ich bin so froh, es von meinem Bruder hier auch hören zu dürfen. Ich bin nicht als fertiger Evangelist und Missionar auf die Welt gekommen. Ich musste die Härte des Berufslebens kennenlernen. Heute bin ich froh darum und ich weiß, dass der Mensch, der heute im Berufsleben steht, einem ungeheuren Stress, einem Druck ausgesetzt ist, Leistungsdruck. Und manch einer hat darunter zu leiden. Einmal war ich doch tatsächlich, weil ich einen Freund hatte, eine Woche lang tätig im Zimmermannsberuf. So aus Freundschaft. Aber diese Woche vergesse ich nie. Das war kurz nach der Kriegszeit. Da gab es keine hilfsreiche Maschinen, Kräne, die das alles taten. Das war noch gründliche, wertvolle Handarbeit. Und ich erinnere mich, wie da so große Balken, Dachbalken zu viert und zu fünft von unten schön da hoch gehoben werden mussten, und oben, da musste man aufpassen, war immer eine sehr gefährliche Sache. Und liebe Geschwister, nach der Woche hatte ich Schwielen an meinen Händen. Und jeden Knochen habe ich gespürt. Und das war gut so. Ich rate, wenn einer gerade mal viel Büroarbeit hat, doch einmal zum Schlimm wieder mit mir heute Abend. So zum Ausgleich nur einmal, das ein klein wenig wieder so zu probieren. Der Heiland hat einen schweren Beruf gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass man da die 37-Stunden-Woche gehabt hat. Und da sind auch die Balken nicht schon fertig angeliefert worden. Da ist man in den Wald gegangen, hat alles zugearbeitet. Das war eine schwere, sehr, sehr schwere Arbeit. Ich möchte, dass wir das bedenken heute Abend. Und dann war er 30 Jahre lang zuverlässig, treu, da wo er hingestellt war. Sicher, da gab es, als er 12 Jahre alt war, in Israel ein ganz wichtiges Alter. Ab dem 12. Jahr durfte man sich schon zu Wort melden in Israel. Ach, heute bei uns, da müsste man manchmal einem 40-Jährigen noch das Reden verbieten. Ihr wisst, wie ich das meine. Und dort konnte auch nicht jeder irgendetwas sagen, so nach seinem Gutdünken. Der konnte da nicht seine Emotionen loswerden, dort in der Synagoge. Da waren alte, bewährte, bibelbewährte Leute, waren da, wenn sich da einer ein klein wenig was erlaubt hat, was nicht so ganz mit der Bibel übereinstimmte, dann hat man sofort Protest gehabt. Halt, halt, das ist nicht so. Nein, das kommt nicht in Frage. Das dulden wir in der Gegenwart Gottes nicht. Bitte die Ehre Gottes respektieren. Sollte man bei uns auch so hin und wieder mal sagen. Und da war die Sache mit dem 12-Jährigen. Und da hat der Heiland Prioritäten setzen müssen. Der seelischen Liebe gegenüber. Der familiären Beziehungen gegenüber. Aber nicht gehässig. Fein, reif und geistlich. Ich will das nicht alles schildern. Er musste der Mama sagen, ja, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Mich muss man doch nicht suchen. Maria, dir ist doch der Gabriel, der Engel, erschienen. Du müsstest doch ganz genau wissen, denn dir ist doch gesagt worden, er wird ein Kind, ein Sohn des Höchsten genannt werden. Meine Eltern sind der Josef und du Maria, aber ich werde ein Sohn des Höchsten genannt werden. Weißt du nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Und das ist so ungeheuer, liebe Geschwister. Wenn das über einen Menschen heute zu beobachten ist, dass er in dem ist, was nicht seine eigenen Interessen sind, sondern der Sache Gottes angehört, so ein Mensch ist ein Wunder auf unserer Erde hier. Dachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann seid ihr ganz arme Schlucker. dann habt ihr nichts zu lachen. Nein, so wird euch alles andere, was ihr wirklich benötigt, das fällt euch zu. Und dann kannst du erleben und kannst du erfahren, dass unser Gott kein kleinlicher Pharisäer ist. Oh du, der geht sogar so weit. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn Gott an erster Stelle ist, wenn ich eine gute Vertrauens- und Liebesbeziehung zu meinem Vater im Himmel habe, dann kann ich ja mal auch, wenn ich einen Wunsch habe, der nicht gerade dumm ist, mir selber schadet oder anderen schadet, dann kann ich ihn vorbringen und dann kann ich erleben, mit welch einer Liebe, mit welch einer Macht er mir meine Wünsche erfüllt, wenn sie zur Ehre Gottes gereichen. Nicht, dass da morgen jemand im Toto oder Lotto spielt und sagt, der Bruder Wegen hat gesagt, Gott erfüllt die Wünsche. Deshalb müssen wir uns schon einigermaßen deutlich formulieren. Und so war der Heiland, da wo ihn Gott hingestellt hat. Jetzt bin ich schon wieder frech, ich hoffe doch liebfrech. Bist du das auch? Bist du auch zuverlässig? Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Dass du treu und zuverlässig bist, auch in den irdischen Bereichen, wo Gott dich hingestellt hat. Aber als er das Zeichen von Gott bekam, und das war da, als der Befehl Gottes geschah an den Johannes. Jetzt, Johannes, tritt hervor. Beginne mit der Vorbereitung. Das Heil, nicht nur für Israel, das Heil für die ganze Welt kommt. Tut Buße, nicht Büßerei, ihr Lieben, sondern ehrliche Hinkehr, saubere Hinwendung zu Gott. Seht zu, dass eure Herzen sich zu Gott hinwenden, das Himmelreich. Ach, das war nicht das römische Reich, das war nicht das persische Reich, das war nicht die westliche Demokratie, das war auch nicht der Sozialismus. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Schöne Aufgabe, findet ihr nicht auch? Den Heiland zu herolden, anzukündigen. Und das Volk reagierte darauf. Es geschah etwas. Die Menge wurde gepackt. Und sie kamen zu ihm und bekannten ihm ihre Sünden. Die waren betroffen. Und als der Heiland diese Bewegung des Himmels, möchte ich das nennen, als er das sah, dann hat er gewusst, jetzt muss ich dahin gehen, jetzt muss ich heraus aus meinem Arbeitsbereich. Ich habe Leute kennengelernt, die wollten Missionare werden, sicher unser Bruder auch, die wollten Evangelist werden, weil sie nicht schaffen wollten. Das haut nicht hin. Ich habe auch Leute kennengelernt, die sind von Gott gerufen worden, besonders bei uns Schwaben. Die haben es schaffen nicht sein lassen. Die haben keine Zeit gehabt für Gott. Der Heiland, der konnte aushalten, der konnte treu und zuverlässig sein, aber als die Zeit da war, da hat er alles liegen und stehen gelassen. Ist an den Jordan, hat gesagt, hallo Johannes, du weißt ja, ich bin der Chef. Jetzt bin ich gekommen, die Sache in die Hand zu übernehmen. Jawohl, wie Sie wünschen. So lief das nicht. Ja, das sind die Kompetenzen, nicht wahr? Und da kam er, um sich taufen zu lassen. Der ist zunächst geschockt. Moment mal, ich habe gesagt, ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse und du kommst jetzt zu mir. Und hat der Heiland gesagt, lass es, es gebührt uns allen, auch mir, weil ich Mensch geworden bin. Ganz von vorne den Heilsweg beginnen. Man kann nicht gleich etwas sein und gleich etwas werden. Man muss richtig von Anfang an den Heilsweg gehen. Also das rate ich sehr. Was bin ich dankbar, dass das bei mir so war? Das war ein Geschenk Gottes. Ein richtiger Anfang. Und weil der Heiland sich so geneigt und so gedemütigt hat, das ist so schön, da tat sich der Himmel auf über ihm. Haben wir heute Abend einen offenen Himmel? Dann steigt das Versammlungsbarometer. Im guten Sinn, liebe Geschwister. Dann wird's warm hier. Herz und Herz vereint zusammen, sucht an Gottes Herz in Ruh. Lasset eure Liebesflammen wohin lodern auf den Heiland zu. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dafür bete ich. Und das wünsche ich mir, liebe Geschwister. Und da tat sich der Himmel auf und die Taube kam herab. Oh, das ist eine gewaltige Sache. Auf das Lamm. Ich will nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass das ein Augenblick war, wo der Himmel den Atem angehalten hat. Er, der wo treu und zuverlässig war. Er, der sich so gedemütigt hat, nicht nur am Kreuz, unter den ganzen Heilsratschluss Gottes. Im Buch hat er gesagt, schon vor dieser Weltzeit steht von mir geschrieben. Und ich komme, o Gott, einen Leib hast du mir bereitet und deinen Willen, den tue ich gerne. Ich befürchte, wir beachten das nicht genug, selbst wir Gläubige. Wir haben Zeit und Raum für wer weiß nicht was alles. Aber von Gottes Güte, vom Gottesgeist lassen wir uns nicht genug in diesen ewigen Heilsratschluss hineinführen. Der Himmel hat den Atem angehalten und Gott ist in Erscheinung getreten. Ach, diese Solidarität. Wenn wir Menschen das Wörtlein Solidarität in den Mund nehmen, was kommt da alles dabei heraus? Welche Vereinigungen und Solidaritäten. Aber das war eine schöne Sache. Und was hat er gesagt? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt bitte ich euch, versucht mich zu verstehen. Ich bemühe mich, ehrlich zu sein in der Verkündigung. Wie ich das sehe, so will ich das lehren und so will ich das auch predigen. Es ist ein kleiner Unterschied zwischen dem Heiland, bevor die Taube kam. Da war er mehr der Mensch Jesus. Und jetzt, wo die Taube gekommen ist, jetzt war er mehr Christus. Der Name Jesus Christus. Da ist so viel hineingepackt, liebe Geschwister. Das sollten wir wirklich respektvoll und ehrfurchtsvoll davor stehen bleiben. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und die Taube blieb auf ihm. Wie schön, Gott war in Christo, sicher schon vorher. Er ist ja durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Ganz gewiss, ein Wunder, ein anbetungswürdiges Wunder. Gott helfe mir, das nie liberales Gedankengut, Zweifel an diesem großen Gotteswunder, irgendwo an meinem Herzen nagen möge, dass mein Glaube, mein Vertrauen zu dieser wunderbaren Sache, zum Wunder, der größten aller Wunder, dass ich ehrfurchtsvoll davor stehen bleibe und es auch so verkündige, mutig. Aus Liebe zu meinem Herrn und Heiland. Und dann war er vom Geist in die Wüste geführt, nicht zurück, um von dem Teufel versucht zu werden. Da kann ich nicht anders, da denke ich ans Paradies. Da hat auch ein Mensch, der erste Adam, den Kampf geführt mit seiner lieben Gattin. Aber wollen wir nicht alle Schuld auf die Frauen schieben. Der Mann ist genauso viel schuld. Er hätte ja sonst immer auf seine emanzipierte Frau hören können, aber in diesem Fall hätte er es ganz gewiss nicht dürfen. Und wie sagt Luther, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Ja, der Mensch hatte gegessen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber vom Lebensbaum hatte er noch nicht gekostet gehabt. Deshalb konnte er dieser Diplomatie, diesem hohen, schlauen Wesen nicht widerstehen. Und weil das Wesen, das Gott doch zu seinem Bilde gemacht hatte, den Sieg über das Böse haben sollte, kam der zweite Adam, Lob und Dank. Und Gott war in ihm. Und das Erste, was Gott in Christus tat, liebe Geschwister, war das, was dort verklamasselt wurde im Paradies, das nachzuholen. Ein ungeheurer Kampf, aber das wird einen Abend versichern. Und am Ende, als der Heiland nach Geist, Seele und Leib bestanden hatte, da traten die Engel Gottes zu ihm und dienten ihm. Glaubst du das? Kannst du das verstehen? Glaubst du auch, dass ein Kind Gottes, wenn es mit der Kraft des Heiligen Geistes das Böse überwindet, unser Glaube an den Sieg Jesu, er hat dem Tode die Macht genommen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und den Jünglingen im Geist, ihr habt den Bösewicht überwunden. Da treten die Engel Gottes herzu und helfen. Sind sie doch dienende Geistwesen, die Gott für die Arbeit der Seelenrettung zur Verwirklichung des Heilsratschlusses Gottes hinzugeordnet hat, zu diesem wunderbaren Dienst. Und es hat er große Wunder getan. Kranke hat er geheilt. Blinde sind sehend geworden. Man redete in der ganzen Umgebung, redete man davon. Und so, ach, ich sehe das sicherlich ein bisschen zu sehr menschlich, aber es sei mir gestattet, meine Gedanken frei zu äußern hier. So kam ihm doch auch der Gedanke, aber sicherlich war das nicht nur ein Gedanke, auch das war Führung vom Himmel. Ich war doch 30 Jahre war ich in Nazareth. Da ist meine Familie. Und diese Zimmermannsfamilie, die ist vom Berufswegen her im ganzen Städtchen bekannt. Sind vielleicht wenige Häuser, an denen nicht Reparaturen durchgeführt wurden oder aufgebaut wurden. Jeder kennt mich doch da. Und jetzt predige ich in Kapernaum, in den Dörfern in Galiläa. O Galiläa, du glücklich Land, singen wir in einem alten Lied. Jetzt geht's auch dahin, zu meinen Angehörigen. Und der Heiland hatte, ich weiß, die Theologen streiten darüber, aber lasst mich doch auch offen da meine Meinung sagen. Er hatte 4 leibliche Brüder, mit Namen werden sie genannt. Die Schwestern werden nicht mit Namen genannt. Und die glaubten nicht an ihn. Das hat auch die Atmosphäre dort gerade nicht verbessert. Er hat es nicht leicht gehabt. Aber jetzt gehe ich auch einmal heim, um daheim das Evangelium zu predigen. Und da ist es nicht leicht. Manchmal ist es daheim schwieriger als sonst wo. Kennst du den Heiland? Warst du am Jordan? Ist die Taube über deinem Leben erschienen? Kannst du begreifen und verstehen, dass Gott dich führen und leiten möchte? Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und so ist er heimgegangen. Und das war eine Spannung für das Städtchen in Nazareth. Denn man hatte ja gehört, was da alles geschehen ist, die Wunder, die da geschehen waren. Und jetzt kommt der Heiland nach Nazareth und er ging nach seiner Gewohnheit auf den Sportplatz. Ja, wohl nicht, eh? Sicherlich nicht. In die Synagoge. Es geht mich ja nichts an, aber was sind so deine Gewohnheiten? Es gibt gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. Er ging in die Synagoge. Herr, wie lieb ist mir die Stätte, da deine Ehre wohnt. Komm ich gerne dahin, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo die Wahrheit offen, ehrlich, aber in großer Liebe verkündigt wird. Fühle ich mich da wohl? Wünsche ich, dass die Wahrheit, die ganze Wahrheit, wie sagt man da im Gericht, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit Wollen wir das? Da ging er hin. Und da war eine Erwartung da. Ich habe das deshalb alles so geschildert, damit wir die Erwartung verstehen, die ich jetzt da beschreiben möchte. Jetzt kam der Heiland dahin und steht auf. Das Zeichen, dass er sich zu Wort melden möchte. Und da gibt man ihm die Rolle oder den Lederband, was weiß ich. Jesaja, Zufall. Nein, nein, über dieser Versammlung war etwas, ihr Lieben. Er war ja der Jesus, der Sohn des Zimmermanns. Aber jetzt vom Jordan war er Jesus Christus. Der hatte jemand mitgebracht. Schenkte es doch Gott, dass ich auch jemand mitgebracht habe. Der Vater war hier. Und da war eine Erwartung da. Man hat auf etwas gewartet. Es gibt Leute, die gehen in die Versammlung ohne Erwartung. Es gibt eine ganze Reihe von Versammlungen, da ist gar keine Erwartung, weil das nicht gelehrt wird. Da ist man zufrieden mit steifen Formen, mit Traditionen. Das ist nicht gut. Wir sind nicht Richter über diese Dinge. Wir brauchen auch diese Art von Formen. Das hat auch alles seine Zeit und seine Bedeutung. Aber der Buchstabe tötet, und der Geist macht lebendig. Jetzt war Erwartung da. Aber auch die Erwartung, und das sage ich Leuten, wie wir sind, die schon etwas erlebt haben. Auch die muss vom Himmel her fein geleitet und geprägt sein. Ganz schnell hat man falsche Erwartungen. Ich weiß das von mir. Die erfüllen sich nicht. Und es gibt eine Enttäuschung. Und das können leichte oder schwere Wunden werden, wenn sich eine Erwartung nicht erfüllt, je nachdem, wie sehr ich mich da hineingesteigert habe. Da war eine ungeheure Erwartung. Und das ist höchst interessant, das ist so lehrreich, auch gemeindemäßig. Ein evangelistisches Wort, aber auch ein Gemeindewort. Jetzt kriegt er die Buchrolle. Zufall? Nein, er schlägt die Jesaja-Rolle auf und findet diese Stelle. Zufall? Nein, das war ein ganz klares, deutliches Wirken des Himmels. Aber man muss es sehen. Man kann es übersehen, liebe Geschwister. Viele Gotteskinder übersehen es. Sicher ist der Herr hier gewesen, hat einer gesagt im Alten Testament. Und? Ich habe es nicht gemerkt. Mir geht es darum, dass wir merken, was jetzt hier ist. Welch einen verantwortungsbewussten Augenblick wir jetzt haben. Ich erinnere noch einmal an die Stimmungsbarometer in der Versammlung. Und da fällt sein Auge auf den Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wie kam der Geist des Herrn auf den Heiland? Weil Gott ihn gesalbt hat. Das bedeutet einfach ausgelegt, dass Gott jetzt hier war in Nazareth. Gott selber war in Nazareth. Gott war in Christo. Je einfacher und je konzentrierter wir das fassen können, umso besser ist es. Ist Gott hier. Ich habe gebetet dafür. Ich will mein ganzes Vertrauen jetzt da reinlegen und behaupten und sagen, nicht aus Vermessenheit, nicht aus Angeberei, das möge Gott ferne von uns sein lassen, aber Gott ist hier. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium. Wem? Den Armen. Hier muss ich auch ein ganz klein wenig erläutern. Ich habe ganz arme Leute kennengelernt, die waren reich. Die wussten gar nicht, wie reich sie waren. Ich habe sehr reiche Leute kennengelernt, die waren erbärmlich arm. Nur ein biblischer Vergleich. Hat der Heiland doch etwas gemacht, das man eigentlich nicht tun sollte. Er hat sich an den Ausgang gestellt, da wo die Opferbüchse aufgestellt war. Und hat da mal gründlich zugeguckt. Und da gab es Leute, die haben ganz ordentlich was reingelegt. Und da kam eine Witfrau. Die hatte damals keine so gute Renten wie unsere Witfrauen heute. Die hat ein Schärflein hineingelegt. Und da behauptet der Heiland doch, diese Frau hätte mehr eingelegt als alle anderen. Das war so eine arme, reiche Frau. Nur ein kleiner Vergleich. Wenn eine 100.000 D-Mark hat und opfert 10.000 davon, das ist ein schöner Batzen, den würde ich euch gönnen hier in der Gemeinde, mal abgesehen davon. Der hat einen Batzen geopfert, hat aber eine arme Person nur 10 D-Mark und opfert eine, dann hat, die Person prozentual auch so viel geopfert. Aber was fällt schwerer, wenn man von 10 Mark eine hergeben muss oder wenn man von 100.000, 10.000 hergibt, der hat ja noch 90.000. Aber beim Armen ist es nicht so. Bitte begreifen wir die ewigen Werte und die irdischen Werte. Den Armen hat der Heiland das Evangelium zu verkündigen. Ich will nicht jetzt so alles so genau durchführen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Das ist so schön. Es gibt so viele Gebundene heute. Ich denke an Rauschgift, Nikotin, an Alkohol, denke ich. An Jähzorn, denke ich. An gekränkt sein, beleidigt sein. Sagt man da bei euch Badener auch beleidigte Leberwurst? Bei uns ist das üblich, bei uns Schwab. Das sind alles solche Dinge, die traurig und unglücklich machen. Und da soll Freiheit gepredigt werden, du sollst frei werden durch das Evangelium. Dass den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich habe so viel kaputte Menschen kennengelernt in den letzten Monaten und Jahren. Die sind kaputt gemacht worden, zerschlagen worden. Und jetzt noch eins zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Ihr aus Nazareth, euch hier ist es von Gott geschenkt und gegeben, hier soll das Gnadenjahr, das Heilszeitalter ausgerufen werden. Welch ein Segen ist doch durchs Evangelium, durch das Wirken des Heiligen Geistes über die Erde gegangen und dort in Nazareth ausgerufen worden. Und jetzt sagt der Heiland so schön, heute ist dieses Schriftwort, jetzt müssen wir gut hinhören, heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Der Heiland sagt nicht vor euren Augen, sondern vor euren Ohren. In Kapernaum, in Bethsaida, da gab es etwas zu sehen. Manchmal wirkt Gottes Geist so, dass man etwas sehen kann. Ich habe schon Wunder sehen dürfen. Ich habe Wunder erleben dürfen. Aber in Nazareth, so war es von Gott her beschlossen, die sollten nicht etwas sehen, die sollten etwas Besonderes hören. Bei euch wird das Gnadenjahr, das Heilszeitalter ausgerufen. Ihr seid die Auserwählten. Bei euch hier in eurer Mitte, hier soll sich etwas vom Heilsratschluss Gottes erfüllen. Da kann man doch nur sagen, wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was hat Gott für diesen Abend sich vorgenommen? Was soll sich heute Abend erfüllen? Etwas für die Augen oder etwas für die Ohren? Wir wollen offen sein für Gott. Jetzt ist das Stimmungsbarometer hochgegangen. Wenn sich etwas erfüllt im Leben, das gibt Freude, das weiß ich, das weißt du auch. Wenn man etwas erlebt hat, wenn sich eine Verheißung erfüllt, das gibt Freude, da jauchzt und jubelt man. Und sie gaben alle heißt hier, alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen. Ist das nicht dieser Jesus, der Sohn des Zimmermanns? Jetzt pass mal auf. Im Markus, lest das daheim einmal nach. Da wird das noch ein bisschen genauer analysiert. Wir sind Fragen geworden. Von woher kommt dem das, fragen sie. Von woher kommt ihm solche Weisheit? Den kennen wir doch. Das ist doch der Josef Sohn, der Zimmermann. Und sie glaubten nicht an ihn. Und er konnte all da kein Zeichen tun. Ein ganz wichtiger Moment jetzt. Bist du bereit, dem Heiland, der heute Abend hier ist, Vertrauen entgegenzubringen? Über deinen Problemen, über deinen Not, was es auch sei. Misstrauen, Unglauben verletzt und kränkt den Heiland. Wenn ein Mann seiner Frau gegenüber misstrauisch ist, ich weiß das aus der Seelsorge, das tut dir sehr, sehr weh. Der Heiland ist viel feinfühliger als wir, liebe Geschwister. Deshalb sagt die Bibel, sehe zu, dass niemand da unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe. Ein ungläubiges Herz. Misstrauen dem Worte Gottes, dem Evangelium gegenüber, ist vom Argen. Das ist nicht von Gott. Das Vertrauen ist zerstört worden im Paradies durch die Sünde Gott gegenüber. Deshalb ruft das Evangelium zurück ins Vertrauen zu deinem Herrn. Wenn ich schöner singen könnte, ich würde jetzt so, ach so freudig singen. Ja, ich glaub, von Herzen glaub ich an den Heiland. Und jetzt sagt der Heiland, da wäre aber noch etwas zu klären. Da gab es zur Zeit des Elia viele Witwen in Israel. Zu keiner wurde der Prophet gesandt, als allein zu der Sidonierin. Das war ein Nachkömmling von den Völkern, die ausgerottet hätten werden sollen. Als zu einer solchen Witwe. Ja, warum? Das wäre auch eine Predigt für sich. Ich will es ganz kurz streifen. Da kommt der Elia hin, sieht diese Frau, die will noch ein paar Holzscheit sammeln, will das letzte Mehl verbacken mit ihrem Sohn oder Kuchen backen und dann müssen sie sterben. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, besorge mir Wasser und nicht erst für dich backen und für deinen Sohn, erst bringst du es, das ist schon Wasser, das letzte hat er verlangt. Die hätte das auch nicht gemacht, ich auch nicht. Aber das steht über der ganzen Begebenheit. Wie hat Gott zu dem Elia gesagt, mach dich auf vom Bach Krit und geh nach Sarepta. Ich habe da selbst einer Witwe geboten, ich habe mit ihr geredet. Die wird dich versorgen. Und die hat ja nichts gehabt. Aber weil sie das Letzte hingegeben hat, merken wir uns das. Gemeinde Jesu in der Endzeit, merken wir uns das gut. Deshalb ist das Mehl, das Lebensbrot, nie ausgegangen in der Notzeit. Und das Öl ist nie alle geworden. Das Öl der Freude, der Heilige Geist für die kleine Schar. Ich will aber zum Schluss kommen. Wo der Heiland das sagt und das noch mit dem Nahemann. Und er fragt, warum konnte in Israel die Witwe nicht, denn keine Witwe den Elia beherbergen? Da war keine da, die ihr letztes hergegeben hat. Und bei dem Nahemann, das war zwar ein Militarist, aber man hat nachher gesehen, wie demutsfähig der war. Der hat sich 7-mal im Jordan untergetaucht und das vor seinen Untergebenen. Die haben vielleicht geguckt, da unser Herr, na, also sowas. Jetzt taucht er sich 7-mal in dem dreckigen Wasser da unter. Das war ein Demütigungsakt. Und wenn wir in die Demut gehen, wie der Heiland, ihr Lieben, dann ist das Endzeitwunder da. Und wo sie das gehört haben, dass es nicht so läuft, wie sie das gerne erwartet haben, dann wurde alles, steht hier geschrieben, vom Zorn erfüllt. Du, wenn Gottes Geist nicht Vertrauen in deinem Leben bewirken kann, nicht Frieden, Freude geben kann, dann kommt was anderes. Soll ich dir sagen, was dann kommt? Ärger kommt, Zorn kommt, Empfindlichkeit kommt. Und sie wurden alle erfüllt. Ach, das ist auch eine Erfüllung. Mit Zorn erfüllt. Und dann wird man aggressiv. Gegen wen? Gegen die Boten Gottes. Vorsicht, Vorsicht. Was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan. Und stießen ihn zur Stadt hinaus und wollten in den Felsen hinunterstürzen. Ein furchtbarer Temperatursturz. Hoffentlich komme ich gut davon. Heute Abend, hoffentlich passiert mir nichts. Aber ich darf doch hoffen und glauben, dass das Stimmungsbarometer in der Versammlung lieber ein Stückchen nach oben gegangen ist als nach unten. Der segne uns. Amen.